Also wirklich besonders wichtig ist mir, dass Geschlechterforschung macht- und herrschaftskritisch ist. In dem Sinne, dass es sich eben gegen verhärtete Strukturen und Ungleichheitsverhältnisse wendet. Sie zielt auf Veränderung. Es geht um Erkenntnisgewinnung für ein besseres, ja, ein gerechteres Leben für alle.
Gender und mehr, leicht gesagt. Willkommen zur 16. Ausgabe von Gender und mehr. Heute mit einem Interview mit Jutta Hartmann. Jutta Hartmann ist seit 2010 Professorin für allgemeine Pädagogik und soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Im Wintersemester 2022/23 war sie als Gastprofessorin an der Universität Graz tätig. Zuvor war sie unter anderem Gastprofessorin an der Universität Innsbruck, der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim sowie Lektorin der Universitäten Wien und Klagenfurt. Ihre Laufbahn begann sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Studienreformprojekts PIL, das steht für Patriarchatskritik im Lehramtsstudium, an der Technischen Universität Berlin. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit queerer, genderreflektierten Pädagogik und Fragen von Diskriminierung und Gewalt in Schule, außerschulischen Lernorten sowie in Kontexten der sozialen Arbeit. Und nun viel Vergnügen mit dem Interview. Jutta Hartmann, was sollten die Hörerinnen zu Beginn des Interviews noch über Sie wissen?
Ja, erstmal einen schönen guten Tag, Christina Fischer-Lessiak. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an meinen Schwerpunkten in Forschung und Lehre und auf unser heutiges Gespräch. Es ist wirklich klasse, mit dabei zu sein beim Podcast Gender und mehr der Uni Graz. Und ich komme ja aus Süddeutschland und lebe seit über 35 Jahren in Berlin. Und vielleicht ist es bei der Vorstellung meiner Person manchen HörerInnen aufgefallen, die Häufigkeit, mit der ich schon in Österreich gelehrt habe. Und in der Tat habe ich eine gewisse Affinität zu Österreich entwickelt. Ich liebe die schönen österreichischen Landschaften, die gute Küche, die mich auch sehr an meine böhmische Großmutter erinnert. Und ich arbeite wirklich sehr gerne auch mit österreichischen Kolleginnen und Studierenden zusammen, die mir immer aufgeschlossen und interessiert an meinen Themen begegnet sind. Und vor allem im letzten Wintersemester war es mir eine besondere Freude, die eigene Rolle Gastprofessur für Geschlechterforschung an der Uni Graz inne gehabt zu haben. Und die wird ja jedes Jahr in einem anderen Institut angesiedelt. Im letzten Winter war es das Institut für Bildungsforschung und PädagogInnenbildung. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass sie für Gender und queere Aspekte in Schule und Unterricht ausgeschrieben war. Das hat mich doppelt gefreut. Warum? Zum einen stellt diese Ausschreibung selbst, so jetzt muss ich gleich hier unterbrechen, da müssen Sie jetzt doch schneiden und ich muss einen Schluck nehmen.
Gar kein Problem.
Weil ich nämlich einen Frosch im Hals habe. Genau. Also, was ich bemerkenswert finde, ist, dass sie für Gender- und queere Aspekte in Schule und Unterricht ausgeschrieben war. Und das hat mich doppelt gefreut. Warum? Zum einen stellt diese Ausschreibung selbst ein schul- wie hochschulpolitisches Zeichen dar. Sie zeigt nämlich, dass sowohl die Relevanz des Themenfeldes als auch die Verantwortung für Pädagoginnen für gender- und queerbezogene Fragen und Prozesse in Schule und Unterricht erkannt sind. Und damit ja auch zugleich die Notwendigkeit, hierfür in der Ausbildung zu qualifizieren. Erkannt ist also auch die Zuständigkeit der pädagogischen Institutionen, Schule und Hochschule bzw. Universität, für diesen Themenbereich, und zumindest von der Uni Graz. Die Zuständigkeit wird also ernst genommen und Schritte zu deren Umsetzung werden aktiv gegangen. Das finde ich einfach bemerkenswert und zukunftsweisend. Und zum anderen habe ich mich auch ganz persönlich gefreut, denn es ist ja schon so, dass so eine Schwerpunktsetzung heute noch keine Selbstverständlichkeit im Studium ist. Aber sie trifft genau das, wofür ich mich in meinem beruflichen Engagement seit über 3 Jahrzehnten einsetze. Nämlich eine Pädagogik, die vielfältige geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen wertschätzend aufgreift und ermöglicht, die zugleich sensibilisiert für normative Erwartungen der Gesellschaft, und sich darüber hinaus gegen Diskriminierung engagiert. Es ging bei der ausgeschriebenen Gastprofessur einfach um Inhalte und Erkenntnisprozesse, die voranzubringen, mir wirklich sehr am Herzen liegen. Und deswegen, es war klasse für mich, letzten Winter in diesem Kontext an der Uni Graz gewesen zu sein. Ich möchte auch nochmal ein Dankeschön an die Koordinationsstelle und die KollegInnen vom Institut sagen. Und ein Stück weit schließt sich ja jetzt auch dieser Podcast daran an. Und ja, es war toll und ich freue mich darüber.
Man merkt es in Ihrer Arbeit und deswegen sind Sie auch hier eingeladen, dass Sie ein großes Interesse an Gender und Queer Studies und dessen und Themen der Gender und Queer Studies haben. Wie entstand Ihr Interesse an Gender und Queer Studies?
Ja, das begann im Prinzip schon während meines ersten Studiums in Süddeutschland. Ich habe auf Lehramt studiert und hatte eine Fahrgemeinschaft mit zwei anderen Studentinnen zusammen. Wir sind circa 25 Kilometer zur Hochschule gefahren und führten da intensive Gespräche über unsere Lebensentwürfe, über unsere Beziehungen zu unseren jeweiligen Freunden, die Stellung von Frauen in der Gesellschaft, die vielen Widersprüche, mit denen wir konfrontiert waren. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wer trägt die Hauptverantwortung für Kindererziehung, Selbstverwirklichung und. Das war total anregend und wichtig für meinen weiteren Prozess. Und ich habe damals unter anderem das Schulfach Deutsch auf Lehramt eben studiert und war mit Themen konfrontiert wie Frauensprache, Männersprache, so hieß es damals. Das war Mitte der 1980er Jahre. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie mich ein Sprachrätsel beschäftigt hat. Also da ging es darum, dass ein Vater und Sohn im Auto unterwegs sind und ein Unfall passiert. Eigentlich ein bisschen gruselig. Der Vater stirbt, der Sohn muss notoperiert werden und der amtshabende Chirurg kommt in den OP-Saal, sieht den Jungen liegen und sagt, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Und die Frage lautete dann, wer ist der Chirurg? Und ich habe das später auch in meine Lehre eingesetzt und meistens kamen Antworten wie der Stiefvater, der Pfarrer, der Hausfreund und ganz selten die Mutter. Und das Stutzen, das so ein Rätsel auslöst, kann eben Erkenntnisräume öffnen. Der amtshabende Chirurg ist die Mutter. Obwohl Frauen im generischen Maskulin mitgemeint sein sollen, kommen sie aber uns nicht wirklich immer vor unser geistiges Auge, wenn wir dieses generische Maskulin umhören. Das Rätsel ist also ein gutes Beispiel dafür, dass manche Erkenntnisse von früher, und das war ja mein Studium in den 80er Jahren, also für heute eigentlich wenig an Aktualität verloren haben. Sie bringen nur heute eben zum Teil andere Antworten hervor als früher. Was mir früher wichtig war, beide Geschlechter, die ich als einzige damals im Blick hatte, explizit zu nennen, also zum Beispiel dann von Lehrerinnen und Lehrern gesprochen habe, versuche ich heute die Vielfalt unterschiedlicher geschlechtlicher Subjektpositionen, also wie zum Beispiel transgeschlechtliche und nicht-binäre Geschlechter, mit einer kurzen Pause, also einem gesprochenen Gender Gap, hörbar zu machen. Und mit der Schreibweise eines Unterstrichs oder Doppelpunkts oder Gender-Sternchens, da ist ja sehr viel zurzeit in Diskussion auch sichtbar werden zu lassen. Und wenn ich jetzt nochmal auf mein erstes Studium zurückkomme, Ihre Frage war ja, wie ich mein Interesse an den Gender- und Queer-Studies entwickelt habe. Ich habe damals auch meine Staatsexamenarbeit geschrieben, so ein bisschen dem damaligen Diskursgepflogenheiten folgen zu Frauenemanzipation in der Türkei. Und es ging da um Vorarbeiten für den Umgang mit türkischen Schülerinnen und Schülern. Und ich reiste hierfür auch in die Türkei und es war für mich spannend festzustellen, wie stark die Gemeinschaft unter türkischen Frauen ist. Und vor allem aber, wie funktional das damalig vorherrschende Bild der unterdrückten türkischen Frau für ein Gefühl der Emanzipation und Überlegenheit auch unter deutschen Frauen war. Und für mich hat das meinen Blick zurückgelenkt auf die alltäglichen Verstrickungen deutscher Frauen mit patriarchalen Strukturen. Und da hat es sehr gut gepasst, mich mit der Mütterschaftsthese auseinanderzusetzen. Die hat Christina Thürmer-Rohr Ende der 1980er Jahre am Studienschwerpunkt Frauenforschung im Studiengang Diplompädagogik der Technischen Universität Berlin vertreten. Und ich hatte nach meinem ersten Studium mit drei Schulfächern plus Pädagogik und pädagogische Psychologie, das habe ich alles in Regelstudienzeit absolviert, ich hatte einfach den Eindruck, noch nicht fertig zu sein mit Studieren. Ich wollte von der Breite in die Tiefe und habe von dem Studienschwerpunkt Frauenforschung erfahren, probehalber eine Seminarsitzung bei Christine Holzkamp besucht. Da ging es um Frauenbiografien, die Frage, wie Frauen die unterschiedlichen zum Teil ja widersprüchlichen Erwartungen, die an sie gestellt werden, mit in ihrem Begehren nach einem selbstbestimmten und sinnerfüllten Leben verbinden können. Und ich war einfach begeistert, wusste, das ist genau das, was ich suche, und begann dann in Berlin zu studieren und mich eben unter anderem mit dieser Mittäterschaftsthese auseinanderzusetzen. Und ich habe es ja schon angedeutet, während in meinem ersten Studium ich wirklich auch systematisches Denken gelernt habe und Wissen in einer sehr großen Breite angeeignet, bot mir mein zweites Studium die Möglichkeit, Tiefenbohrungen vorzunehmen und ein eigenes Denken zu üben und zu lernen. Und wir Studentinnen trafen uns manchmal morgens zum Frühstück, um gemeinsam Text zu erarbeiten, und saßen dann am späten Nachmittag noch immer zusammen und diskutierten einfach angeregt. Und das war sehr inspirierend, hat mir auch neue Welten eröffnet. Aus beiden Studien sind Freundschaften entstanden, die bis heute anhalten. Und es waren einfach ganz viele Punkte, die mich zu Gender und Queer Studies geführt haben. Ein wichtiger Punkt war noch, wir hatten ein Streiksemester in Deutschland 1988, 89, und wir Studentinnen streikten für Genderlehrstühle, also mit EH geschrieben statt mit Doppel-E. Wir machten eine Straßenaktion, benannten Straßenviertel rund um die TU herum, um zum Beispiel den Ernst-Reuter-Platz in der Deschka-Sus-Lover-Platz nach einem der ersten in Deutschland zum Studium zugelassenen Frauen, oder die Straße des 17. Juni in die Straße des 8. März, also den Internationalen Frauentag, weil einfach viel zu wenig Frauen damals noch Straßen damals Frauennamen trugen. Und wenn dann nur Vornamen wie Dorotheenstraße. Und es ist uns tatsächlich gelungen, Gelder für Studienreformprojekte zu erstreiten. Eines dieser Projekte wurde PIL, Projekte und Patriarchatskritik ins Lehramtsstudium. Und da ging es darum, die zukünftigen LehrerInnen dafür zu sensibilisieren, dass in der Schule eben nicht geschlechtsneutral Schüler und Lehrer sind, sondern, wie wir damals noch zweigeschlechtlich gedacht haben, Mädchen und Jungen, Frauen und Männer. Und dass es einen Unterschied macht für sie, ob sie eben gesehen werden in ihrer Geschlechtlichkeit oder nicht. Und Anfang der 1990er Jahre haben wir eben die Zweigeschlechtlichkeit reproduziert, und dennoch haben einige der Erkenntnisse von damals auch eben für heute nicht an Relevanz verloren. Schule kommt nach wie vor eine geschlechtersozialisierende Funktion zu. Über den heimlichen Lehrplan der Geschlechtererziehung werden Mädchen und Jungen unterschiedliche Vorbilder angeboten und unterschiedliche Verhaltensweisen sowie Lebensentwürfe als Orientierungslinie für ihr Leben vermittelt. In Schulbüchern sind noch immer Jungen mit kurzen und Mädchen mit langen Haaren, und kommen transgeschlechtliche oder non-binäre Jugendliche nicht vor. Ich wurde damals gefragt bei der Einrichtung von dem PIL-Projekt, ob ich den Posten der wissenschaftlichen Mitarbeiterin übernehmen wollen würde. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Berlin war ja schon längst meine Wahlheimat geworden. Die vertiefende Beschäftigung mit Fragen zu Gender und Queer, mein Anliegen, und die Möglichkeit, selbst zum sensibilisierenden Denken und Handeln zukünftiger LehrerInnen beitragen zu können, das war einfach eine tolle Aussicht. Ja, und so, also mit ganz vielen unterschiedlichen Impulsen und Anregungen, auch im Studium, Studien ist einfach was ganz, ganz wichtig, kam ich zu den Gender- und Queer-Studies.
Wir haben jetzt schon ein bisschen raushören können, was für Sie wichtig ist an Geschlechterforschung, Queer Studies, aber nochmal die Frage ganz dezidiert. Was finden Sie an Geschlechterforschung besonders wichtig und oder interessant?
Also wirklich besonders wichtig ist mir, dass Geschlechterforschung macht- und herrschaftskritisch ist. In dem Sinne, dass sie sich eben gegen verhärtete Strukturen und Ungleichheitsverhältnisse wendet. Sie zielt auf Veränderung. Es geht um Erkenntnisgewinnung für ein besseres, ja, ein gerechteres Leben für alle. Und wichtig ist, dass dabei nicht nur gesellschaftliche Strukturen und die Machthabenden oder die Privilegierten in den Blick kommen. Das ist ganz wichtig auch. Aber der Anspruch der Geschlechterforschung ist ja auch, reflexiv zu sein. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, die eigenen Verstrickungen in Machtverhältnisse zu reflektieren, wie wir die eben ja, oder das, was uns nicht gut tut, selbst mittragen. Es geht darum, sich selbstständig weiterzuentwickeln und das auch als Forschungsgebiet. Ich habe das selbst in meiner Dissertation zur Jahrtausendwende getan. Ich habe dafür pädagogische Diskurse der 1990er Jahre mir angeschaut und untersucht, also die, die ich mir ausgesucht habe, die waren wegweisend, die habe ich als wegweisend erlebt, die haben was geöffnet. Und ich habe sie daraufhin untersucht, wie sie das gemacht haben, dass sie dominante Erwartungen in der Triade Geschlecht, Sexualität, Lebensform hinterfragt haben und verflüssigt haben, feste Vorstellungen. Und habe aber auch festgestellt, weil Diskurse sind eben widersprüchlich in sich, sie haben auch dazu beigetragen, unbeabsichtigt an anderer Stelle hierarchische Ordnungsmuster weiterzutragen, unhinterfragt zu reproduzieren. Und ich habe auch drauf geschaut, wo neue Figuren, die sie in den Diskurs eingebracht haben, also zum Beispiel die Rede über lesbische Mädchen, das gab es so vorher im erziehungswissenschaftlichen Diskurs noch nicht, wo das vielleicht auch unbeabsichtigte Nebeneffekte erzeugt hat. Also ich konnte zum Beispiel feststellen, dass häufig das Problematische war, dass ein sehr essentialistisches Verständnis von Begehren vermittelt wurde. Also sexuelle Orientierung verstanden wurde als etwas Gegebenes, das tief in einem sitzt und das man suchen und finden kann wie ein Gegenstand, den man verloren hat. Und wichtig ist eben, ja, so den Blick zu sensibilisieren für diese unterschiedlichen diskursiven Mechanismen und festzustellen, dass ein und derselbe Diskurs sowohl machtdestabilisierende wie auch machtverfestigende Konstruktionsmechanismen hat und dass es wichtig ist, sich das bewusst zu machen, weil das hilft, diese Mechanismen enthierarchisieren, weiterentwickeln zu können. Und was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass Geschlechterforschung auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt ist. Und die dürfen wir auch nicht gegeneinander ausspielen. Sie sind alle ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel auf der Mikroebene zu untersuchen, wie wir durch alltägliches Doing Gender die Norm der Zweigeschlechtlichkeit performativ, also das heißt durch ein ja vorbewusstes, unbewusstes Zitieren von Geschlechternormen, immer wieder selbst mit herstellen und bestätigen. Oder auf einer Meso-Ebene, wo es um die institutionelle Ebene geht, zu gucken, wie zum Beispiel Schule durch eine zweigeschlechtliche Organisation von Toiletten, Umkleideräumen, Gruppenmethoden, Klassenlisten, wie sie darüber transgeschlechtliche SchülerInnen, nicht-binäre SchülerInnen heute noch zumeist eben ausgrenzend begegnet und nicht ermöglichend oder wertschätzend. Und auf einer Makroebene geht es darum, die strukturell gesellschaftliche Ebene im Auge zu haben. Da ist ein berühmtes oder ein bekanntes Beispiel, gängiges eben Gender Pay Gap, die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen für die gleiche Arbeit. Wir brauchen Wissen auf allen drei Ebenen und eine Idee davon, wie diese Ebenen sich wechselseitig beeinflussen. Und noch ein abschließender Punkt ist mir wichtig, nämlich die Verbindung der Geschlechterforschung mit sozialen Bewegungen. Es ist ja die Frauenbewegung, aus der sie hervorgegangen ist. Und heute arbeitet sie eng mit der LGBTIQ+-Bewegung zusammen. Also mit der Bewegung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen und sich queer zu allen Schubladen definierenden Menschen, die sich einsetzen für mehr Selbstbestimmung und eine Freiheit, ihre Lebensweisen leben zu können und gegen Diskriminierung. Und die Bedeutung dieser Verbundenheit liegt für mich darin, dass Forschung eben nicht einfach nur der Forschung willen gemacht wird, sondern um das Funktionieren der Welt genauer zu verstehen und darüber einen Beitrag zur Verbesserung der Welt zu leisten. Man könnte sagen, so im Sinne von mehr Anerkennung und eben auch Gleichberechtigung. Und ich habe es vorher schon gesagt, eben darum, ein besseres Leben für alle ermöglichen zu können.
Ich würde jetzt gerne einen Blick auf Ihre Forschungsschwerpunkte werfen und möchte gerne wissen, wieso ist es Ihrer Meinung nach wichtig, sich im Bereich Pädagogik mit vielfältigen geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen auseinanderzusetzen?
Also ein ganz wichtiger Grund ist, vielfältige geschlechtliche und sexuellen Lebensweisen sind ja immer schon da. Kinder, Jugendliche, Erwachsene leben inmitten dieser Vielfalt. Zum Beispiel, wenn sie selbst in einer Regenbogenfamilie groß werden, also in einer Familie, in der sich die Eltern oder ein Elternteil als lesbisch, schwul, bisexuell, trans- oder intergeschlechtlich oder als non-binär begreift. Und Kinder erfahren, wenn sie selbst nicht leben, aus den Medien von dieser real gelebten Vielfalt. Sie sind neugierig und wollen mehr wissen. Und wird hier tabuisiert, dann verschwindet die Auseinandersetzung mit diesen Lebensweisen auf eine Hinterbühne des pädagogischen Geschehens. Und es wäre wirklich naiv zu denken, sie fände nicht statt. Wird sie aber nicht professionell aufgegriffen, ist die Gefahr einfach groß, dass sie entwertet und nicht der Norm entsprechend lebende Kinder, Jugendliche und Erwachsene, dass sie gehänselt, beleidigt, marginalisiert, ausgegrenzt oder eben gar gewaltvoll angegangen werden. Wir müssen bedenken, Kinder und Jugendliche werden in der Schule und der außerschulischen Bildungsarbeit eben auch Vorlagen für ihr Selbstverständnis, also wie sie sich selbst geschlechtlich und sexuell begreifen, vermittelt. Und ja, entweder erfahren sie was von der real gelebten Vielfalt oder eben nicht. Und Ausschlüsse entfalten eine destruktive Dynamik. Entweder wenn ich mich nicht wiederfinde in dem, was da in der Schule präsentiert wird, ja, oder wenn andere eben dem nicht entsprechen. Also damit ist Schule verantwortlich für die Herstellung und Vermittlung und die Wirkung von Geschlechtern und Sexualitätsordnungen. Weil Kinder in diesen Bildungsorten ihre Haltung gegenüber und ihre Umgangsform mit den unterschiedlichen Lebensweisen entwickeln. Schule und außerschulische Bildungseinrichtungen sind nicht erst gefragt, wenn Diskriminierung und Gewalt auftreten, sondern sie haben auch da eine präventive Funktion. Und ja, Kinder und Jugendliche entwickeln ihre geschlechtliche und sexuelle Identität. Sie brauchen wertschätzende Unterstützung. Und da sind Pädagogik und pädagogische Einrichtungen, pädagogische Fachkräfte einfach gefragt. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum es wichtig ist, sich mit vielfältigen geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen in der Pädagogik auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung ist auch eine Antwort auf einen aktuellen gesellschaftlichen Konflikt um Differenzen und Differenzverhältnisse. Weil wir haben es eben ganz konkret mit geschlechtsbezogenen Zuschreibungen, heteronormativen Normalitätserwartungen, auch in der Schule und in der außerschulischen Bildungsarbeit zu tun. Da fallen irgendwie Aussagen wie Mädchen sind oder ein Junge macht oder wenn du später heiratest. Ich bin erst kurz in einem Interview gefragt worden, wie sehr es noch der Realität entspricht, dass Mädchen mit Puppen und Jungen mit Autos spielen. Also solche Vorstellungen sind nicht aus der Welt. Sie spuken zum Teil in modernisierter Form in unseren Köpfen und werden von Sachen wie ja Entwicklung wie Gender-Marketing oder so verstärkt und ausgenutzt. Und Schule hat daran teil und sollte dem entgegenwirken. Ein anderer Punkt, dass Diskriminierung von LGBTIQ+-Lebensweisen nach wie vor leider gang und gäbe sind, homofeindliche Beschimpfungen auf dem Schulhof. Da muss sozusagen entgegengewirkt werden. Dafür müssen, sollten LehrerInnen sensibilisiert sein. Wir haben einfach eine nachweisliche Nicht-Thematisierung der real gelebten Vielfalt an Lebensweisen in der Pädagogik. Und dem gilt es zu begegnen. Schulbuchanalysen zeigen zum Beispiel, dass Homosexualität gerade mal im Biologieunterricht oder als Verfolgungsgrund im Nationalsozialismus auftaucht. Da fehlt einfach Wissen. Es entstehen Bildungslücken. Und ich habe kürzlich eine Fortbildung mit RedakteurInnen eines renommierten Schulbuchverlags durchgeführt und habe festgestellt, da ist schon Interesse, etwas zu verändern, auch an den Schulbüchern. Da werden auch erste Schritte getan, aber da ist wirklich noch viel zu tun, um eben dieser deutlich werdenden Lücke in expliziten Bildungsangeboten zum Themenbereich zu begegnen.
Gender und mehr.
Ich habe vorher schon das Stichwort queere Sexualpädagogik genannt. Was meinen Sie mit queerer Sexualpädagogik? Wieso brauchen wir eine queere Sexualpädagogik?
Was meine ich damit? Also eine queere Sexualpädagogik setzt bei der Vielfalt geschlechtlicher und sexueller Lebensweisen an. Also es wäre falsch verstanden, wenn es heißt, dass es oder wenn es so verstanden würde, dass es nur queere Lebensweisen thematisiert, das meine ich nicht, sondern die Vielfalt geschlechtlicher und sexueller Lebensweisen. Da gehören queere Lebensweisen dazu, aber auch heterosexuelle, cisgeschlechtliche, endogeschlechtliche. Also ein Ansatzpunkt, der Vielfalt von der Vielfalt ausdenkt. Es geht darum, einem Zugang zu widerstehen, der praktisch so ein Denken in Norm und Abweichung reproduziert. Also wenn wir zum Beispiel mehrere Schulstunden haben, wo in der Sexualpädagogik über Heterosexualität gesprochen wird und dann additiv noch kurz erwähnt wird, was es sonst noch gibt und da vielleicht von Homosexualität gesprochen wird. So ein Zugang, der vorherrschende ist, der bleibt trotz guter Absichten heteronormativ. Denn Heterosexualität wird als Norm gesetzt und als das Normale begriffen. LGBTIQ-Lebensweisen demgegenüber als Abweichung, wenn eben überhaupt mehrere davon benannt werden und nicht nur die Homosexualität. Und ein schönes Beispiel dafür, wie queere Perspektiven Sexualpädagogik anregen kann, bietet das Internet. Da sind nämlich Plakate der Künstlerin und Illustratorin Hazel Mead zu sehen. Und Hazel Mead gestaltet Arbeiten, Plakate zu Themen wie Sexualität, Periode, Masturbation oder Körperbild. Und sie hat auch ein Plakat entworfen, wie sie sich Sexualpädagogik wünschen würde. Und überall wird ohne großes Aufsehen ganz selbstverständlich eine Vielfalt an unterschiedlichen Körperlichkeiten abgebildet. Also im Hinblick auf Körperumfang, Hautfarbe, Alter. Wir sehen sexuelle Begegnungen zwischen Menschen gleicher wie unterschiedlicher oder auch uneindeutiger Geschlechter. Und das ohne, dass dies das eigentliche Thema des Plakats wäre. Und ein entsprechender Zugang zum Thema ermöglicht eben allen, sich und ihre Lebensrealität wiederzufinden. Und ich habe ja so ein Seminar auch an der Uni Graz angeboten, wie kann eine queere Sexualpädagogik aussehen, und die Resonanz der Studierenden war super. Sie meldeten zurück, dass sie es als sehr bereichernd erlebt haben, bei allen sexualpädagogischen Themen ganz selbstverständlich Beispiele aus dem Spektrum vielfältiger geschlechtlicher und sexueller Lebensweisen zu erhalten und dass die Vielfalt dadurch einfach selbstverständlich wurde.
Ein Interview mit Ihnen in der Wochenzeitung Die Furche ist betitelt „Das Ende der Heteronormativität“. Wieso ist es wichtig, heteronormativ kritisch zu sein, und was genau bedeutet das in diesem Kontext?
Ja, da Die Furche einen provokanten Titel gesetzt, es wäre klasse, wenn wir das Ende der Heteronormativität schon erreicht hätten. Ja, aber was mir wichtig ist zu betonen, und das hat wahrscheinlich den Titel inspiriert bei der Furche, wir können tatsächlich anfangen, postheteronormativ zu handeln. Wir können im pädagogischen Alltag neue Selbstverständlichkeiten setzen und versuchen, Heteronormativität nicht länger unhinterfragt zu reproduzieren. Na, so leisten wir einen Beitrag, dass das Ende der Heteronormativität zumindest jetzt schon beginnen kann. Ich denke, dass das Prinzip, was ich gerade vorgestellt habe, Vielfalt von der Vielfalt aus denken, was ich versucht habe, an den Plakaten von Hazel Mead zu verdeutlichen, dass das eine gute Orientierungslinie dafür ist, wie man ohne großen Aufwand neue Selbstverständlichkeiten einführen kann, die Heteronormativität nicht reproduziert und damit postheteronormativ sind. Und gleichzeitig brauchen wir jedoch, und da zielt ja auch Ihre Frage drauf ab, wir brauchen beide eine explizite Heteronormativitätskritik. Beides zusammen. Vielfalt von der Vielfalt ausdenken und Heteronormativitätskritik. Wir können nicht einfach so tun, als wäre die Vielfalt bereits gleichberechtigt und gleichwertig gegeben. Nach dem Motto, ne, wir haben es hier so schön bunt. Das wird einfach an der Lebensrealität vorbeigehen. Und um was es mir bei Heteronormativitätskritik geht, ist aber was anderes als eine einfache Antidiskriminierungspädagogik. Bei der ist es so, ne, dass wir bestimmte Lebensweisen und die über diese verbundenen Benachteiligungen und Diskriminierungserfahrungen, wenn wir das thematisieren und diese Lebensweisen auf diese Diskriminierungserfahrungen reduzieren, dass wir dann ja auch sie letztendlich eben wieder reproduzieren. Also letztendlich ein wenig attraktiven Blick auf diese Lebensweisen vermitteln. Und viele LGBTIQ-lebende Menschen begreifen sich nicht in erster Linie über Diskriminierungserfahrungen oder wollen über diese definiert und vermittelt werden. Sie beglücken das und erfüllen das Leben. Und es macht einen Unterschied, ob ich Diskriminierungserfahrung thematisiere und diese womöglich noch reduziert und über Animositäten erklärt irgendwie individualisiere, oder ob ich normativ einengende Erwartungen und damit diesen zugrunde hängenden oder damit zusammenhängende strukturelle Benachteiligungen zu bedenken gebe. Und genau darauf zielt ja das Konzept der Heteronormativitätskritik. Es geht da um eine machtkritische Auseinandersetzung mit der vorherrschenden Ordnung heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit. Das ist ja eine Ordnung, die davon ausgeht, dass es zwei und nur zwei Geschlechter gibt, die eindeutig voneinander zu unterscheiden sind und dass Heterosexualität natürlich und normal ist. Und Heteronormativitätskritik hinterfragt diese Setzungen. Sie untersucht, mit welchen Mitteln diese Annahmen in manchen sexualpädagogischen Materialien unhinterfragt reproduziert werden und aber auch, auf welche Art und Weise unterwandert. Heteronormativität wird zum Beispiel in sexualpädagogischen Materialien reproduziert, wo LGBTIQ+-Lebensweisen entweder gar nicht vorkommen oder nur additiv als Abweichung von der Norm, wo sie nur über ihre Diskriminierungswiderfahrnisse thematisiert werden oder exotisiert, nur Berühmtheiten, nicht aber Menschen vorgestellt werden, die so leben wie du und ich. Wegweisend sind demgegenüber Materialien, die beispielsweise der bereits genannten Orientierungslinie Vielfalt von der Vielfalt ausdenken folgen. Das sind für Kinder zum Beispiel beim Bilderbuch Das Machen vom Wiener Verein Selbstlaut der Fall. Ein Buch, das sich die HörerInnen im Netz anschauen und vorlesen lassen können und zu dem es dort auch Anregungen zum pädagogischen Einsatz gibt. Und für Jugendliche findet sich ein entsprechender Zugang in der Sexualaufklärungsbroschüre Hey You, die von der Schweizer AIDS-Hilfe herausgegeben ist und die auch im Internet frei zugänglich ist. Mir ist es wichtig zu betonen, ein heteronormativitätskritischer Zugang, der tritt eben heraus aus der dichotomisierenden Unterscheidung von vermeintlich Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Von der Normheterosexualität und mit ihr verbundenen Erwartungen sind wir alle betroffen, unabhängig davon, wie wir uns letztendlich begreifen und leben. Und für Sexualpädagogik ist die Kunst, Heteronormativität in einer Weise kritisch zum Gegenstand zu machen, also zum Thema zu machen, die diese nicht einfach wiederholend aufruft. Wie ich gesagt habe, einfach Diskriminierungserfahrungen zeigt und den Zeigefinger hebt, so nicht, sondern die ansetzt an etwas, was über die Heteronormativität hinausweist und dann praktisch zurückblickt auf Heteronormativität und sie kritisch bearbeitet. Ohne dass aber Heteronormativität wieder konstitutiv ist für die Thematisierung. Denn das ist der Grund, Zugänge prägen den Blick auf ein Thema. Und wenn ich mit Diskriminierung oder eben der Kritik an der Gesellschaft anfange und nicht mit der Vielfalt, vergeben wir uns, glaube ich, was möglich ist.
Ich möchte jetzt gern zu einem Forschungsprojekt von Ihnen überleiten. Sie haben von 2018 bis 2021 gemeinsam mit Bernhard Könnecke, Malte Teubrich, Mart Busche und Edis Kambor an einem Forschungsprojekt gearbeitet, das sich mit Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen, die sich als männlich verstehen, gearbeitet. Um was ging es denn dabei genau?
Es gibt ja schon lang Präventionsansätze für Mädchen. Das ist total gut und wichtig. Im Fachdiskurs zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendlichen sind jedoch sowohl männliche wie auch LGBTIQ+ identifizierte AdressatInnen als potenziell Betroffene sexualisierter Gewalt noch nicht genügend in den Blick genommen. Die Frage ist, wie pädagogische Settings gestaltet werden können, dass auch diese sich gesehen und berücksichtigt fühlen. Wir gehen davon aus, dass dies die Schwelle der Adressatinnen senken wird, sich bei Betroffenheit anderen gegenüber anzuvertrauen und Hilfe zu suchen, wie auch, dass ihnen adäquat diese Hilfe eben gegeben werden kann. Unsere Frage im Forschungsprojekt war daher, wie pädagogische Praxis zur Prävention von sexualisierter Gewalt beitragen und dabei auch männlich positionierten Kindern und Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen geschlechtlichen und sexuellen Selbstverständnissen. Weil auch männlich positionierte Kinder und Jugendliche haben unterschiedliche geschlechtliche und sexuelle Selbstverständnisse und Lebensweisen und auch unterschiedliche Gewalterfahrungen. Wie Pädagogik denen gerecht werden kann. Jupp wurde ja vom Deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und in Kooperation von Dissens und dem Institut für Bildung und Forschung in Berlin und von der Adi-Salomon-Hochschule Berlin durchgeführt. Und beteiligt waren zudem 8 Praxiseinrichtungen aus 4 unterschiedlichen Praxisfeldern. Sie kamen aus der männlichkeitsbezogenen Jugendarbeit, der Sexualpädagogik, der Prävention sexualisierter Gewalt sowie der queeren Bildung. Und wir haben teilnehmende Beobachtung gemacht, Materialanalysen und Interviews durchgeführt und so eben deren pädagogische Angebote auf präventionsbezogene Aspekte hin untersucht und versucht eben deren Synergien, also der unterschiedlichen präventionsbezogenen Aspekte in einem gemeinsamen Prozess der Mitarbeitenden aus diesen Praxiseinrichtungen zu bündeln und weiterzuentwickeln.
Welche Ergebnisse lieferte das Forschungsprojekt?
Also wir konnten tatsächlich in allen untersuchten Praxisfeldern Potenziale zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Jungen herausarbeiten. Zum Beispiel, wenn wir aufs Praxisfeld Jungenarbeit kommen. Dort, wo sich diese kritisch mit männlichkeitsbezogenen Sozialisationsbedingungen auseinandersetzt, und versucht, Handlungsmuster von Jungs zu erweitern. Dort kann Jungenarbeit tatsächlich auch einen Erfahrungsraum eröffnen, der es den Teilnehmenden wiederum ermöglicht, ihren Umgang mit Männlichkeitsanforderungen zu reflektieren. Das ist ganz wichtig. Die Erfahrungen der interviewten ExpertInnen haben gezeigt, dass häufig nur schwer besprechbare Themen wie Gewalt, Scham, Sexualität, Ohnmachtserfahrungen, ne, Themen, die ganz eng mit erfahrener sexualisierter Gewalt zusammenhängen, dass die dann besser zur Sprache gebracht werden können. Erleben die teilnehmenden Jungs, dass ihre Gefühle und Verletzungen anerkannt werden, trägt es dazu bei, dass Gewaltbetroffene über ihre Widerfahrnisse und die damit verbundenen Emotionen sprechen können und sich anvertrauen. Oder wenn wir aufs Praxisfeld Sexualpädagogik gucken. Sexualpädagogik unterstützt mit ihren Angeboten Kindern und Jugendlichen darin, im Prinzip sowas wie eine Sprachfähigkeit über den eigenen Körper und zu sexuellen Themen zu erwerben. Über das unaufgeregte Thematisieren sexueller Inhalte und über eine differenzierte Sprache zu sexuellen kann es gelingen, dass oftmals schambehaftete Themen rund um Sexualität leichter besprechbar werden. Und das Potenzial für die Prävention sexualisierter Gewalt liegt dann darin, dass Betroffene eben auch die Widerfahrnisse, die sie erlebt haben, sprachlich konkreter mitteilen und Erwachsene wiederum angemessener auf diese Informationen reagieren können. Und wenn man nun um die Potenziale der einzelnen Praxisfelder weiß, dann geht es eben darum, verstärkt die Synergieeffekte zu nutzen, das habe ich schon gesagt, die aus der Verbindung dieser verschiedenen pädagogischen Zugänge sich ergeben können. Und wir haben hierfür theoriefundiert und empiriegestützt Orientierungslinien für professionelles Handeln entwickelt. Ne? Diese Orientierungslinien stellen nun ein Angebot für pädagogische Fachkräfte dar, die sich in der Prävention sexualisierter Gewalt, und jetzt eben nicht nur gegen Jungs, aber auch gegen Jungs, in ihrem jeweiligen Arbeitskontext aus einer männlichkeits- und heteronormativitätskritischen Perspektive zuwenden wollen. Die Orientierungslinien können Richtungsweisen dafür, welches Wissen, Können und Wollen die PädagogInnen hierfür erwerben und entwickeln sollten. Und sie können als Grundlage genommen werden, um didaktisches Planen in Bezug auf Inhalte und Methodik zu erleichtern. Und vielleicht ein Beispiel für eine Orientierungslinie. Eine lautet zum Beispiel: Entkräften Sie heteronormative Konstruktionen, die ein Sprechen über sexualisierte Gewalt bei männlich positionierten Betroffenen erschweren. Was ist damit gemeint? Häufig bestehen ja Mythen und implizite Sprechverbote, die es Jungen erschweren, sich mit ihren Gewaltwiderfahrnissen anzuvertrauen und über sie zu sprechen. Das sind so einsozialisierte Vorstellungen wie die sexualisierte Gewalt würde nur Mädchen widerfahren. Oder Jungen, die das erlebten, seien keine richtigen Jungen. Oder Jungen würden darüber in die Sexualität eingeführt und würden das eigentlich wollen. Oder Jungen, die sexualisierte Gewalt durch Männer erleben, würden schwul werden. Pädagogische Fachkräfte müssen sich der schädlichen Wirkung von solchen Aussagen und Mythen bewusst sein. Sie müssen diese entkräften. Sie sind herausgefordert, auch Vorannahmen über die Auswirkungen sexualisierter Gewalt auf die Sexualität und das Geschlecht der Betroffenen eine klare Absage zu erteilen. Und sie müssen darauf hinweisen können, wie individuell unterschiedlich Verarbeitungs- und Umgangsweisen mit sexualisierter Gewalt sind.
Da möchte ich gerne nachhaken. Wie können bzw. konnten die Ergebnisse Ihrer Forschung in der Praxis Anwendung finden?
Also neben den Orientierungslinien haben wir einen Erklärfilm für die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so im Alter zwischen 11 und 15 Jahren entwickelt. Der Titel des Erklärfilms, ich nenne ihn mal, finde ihn ja also sehr treffend, und zwar heißt er Sexualisierte Gewalt gegen Jungen mit Sternchen. Gibt's, ist nie okay, ist so. Der ist auch im Internet auf der Website unseres Forschungsprojektes frei zugänglich. Also wenn Sie eingeben Jungpädagogik und Prävention.de, können Sie ihn finden. Und er liegt auch also in verschiedenen Versionen vor, deutsche Lautsprache, deutsche Gebärdensprache und in verschiedenen Versionen mit Untertiteln in Türkisch, Französisch und Englisch. Die Intention des Films ist, dabei zu unterstützen, sexualisierte Gewalt in pädagogischen Settings zum Thema zu machen. Er vermittelt ein hilfreiches Wissen und regt an, über sexualisierte Gewalt ins Gespräch zu kommen. Wir haben hier fiktive Erfahrungen von drei Jugendlichen in einem Film verarbeitet und zeichnet über diese eben zunächst exemplarisch unterschiedliche Gewaltwiderfahrnisse nach. Da kommt sowohl Peergewalt als auch Gewalt durch Erwachsene sowie ganz unterschiedliche Täter und auch Innen vor. Und selbstverständlich werden vielfältige Lebensweisen aufgegriffen. Zusätzlich zum Erklärfilm gibt es noch Audioaufnahmen, in denen werden dann unterschiedliche Stationen der Aufdeckung und der Suche nach Hilfe beschrieben. Und es ist so, dass wenn der Film in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt wird, sollten Fachkräfte auf Reaktionen von Teilnehmenden vorbereitet sein und im Falle von Offenlegungen, die immer in der Pädagogik stattfinden können, aber natürlich nochmal besonders, wenn so ein Film auch auch ein Stück weit eine Erlaubnis ausgesprochen hat, sich damit anzuvertrauen. Also sie müssen darauf vorbereitet sein, dass Offenlegungen passieren können, und sie sollten dann Betroffenen sensibel reagieren können. Und deshalb haben wir auch Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Offenlegungssituationen in der pädagogischen Praxis zusammengestellt und haben dabei eben das in der Fachliteratur schon vorhandene Wissen entlang einer zeitlichen Abfolge aufbereitet. Ziel von dieser Handlungsempfehlung ist es, den Fachkräften mehr Handlungssicherheit in diesen eben stets möglichen und oftmals als herausfordernd empfundenen Situationen zu ermöglichen. Und eine Handlungsempfehlung, ja generell vor möglichen Offenlegungen, lautet zum Beispiel: ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Fachkräfte mit dem Thema sexualisierte Gewalt konfrontiert werden können. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist wichtig, wirklich sich bewusst zu machen. Fachkräfte, die das Thema nicht als ihren Kernbereich ansehen, kann das Thema in ihrer pädagogischen Tätigkeit auch begegnen und sie sollten darauf vorbereitet sein. Deswegen eine weitere Handlungsempfehlung, Wissen aneignen, um angemessen auf Offenlegung reagieren zu können. Brauchen Fachkräfte Wissen über sexualisierte Gewalt, um Form und Ausmaß sexualisierter Gewalt erkennen zu können, um über TäterInnen-Strategien zu wissen, um Bewältigungsstrategien von Betroffenen wahrnehmen und einordnen zu können. Und ein anderes Beispiel für ein Verhalten dann in Offenlegungssituationen, wenn es da dazu kommt, ist Ruhe zu bewahren. Kinder und Jugendliche brauchen ein emotional stabiles Gegenüber, dass sie die widerfahrene Gewalt klar und empathisch als solches einordnet und die Erzählung über die Erfahrnisse eben auch aushalten kann. Und noch eine Handlungsempfehlung nach einer Offenlegung, Selbstunterstützung in Anspruch nehmen. Fachkräfte sollten Unterstützung in Form von professioneller Beratung in der Fachberatungsstelle sich selbst holen.
Gender und mehr. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Forschung. Das erwähnte Video ist in unseren Shownotes verlinkt. Ich habe es mir auch schon angeschaut und ich finde, es ist sehr gelungen. Ich möchte nun den Blick auf die breite Gesellschaft werfen. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach Ihre Forschung für die Gesellschaft? Warum ist Ihre Forschung wichtig?
Na, ich denke, meine Forschung ist wichtig, weil sie Aspekte in den Blick nimmt, die in der Mainstream-Forschung unbeachtet bleiben. Lange Zeit sogar selbst in der erziehungswissenschaftlichen Geschlechterforschung. Und ich denke, dass meine Forschung ermöglicht, dass von denjenigen, die mit ihren Lebensrealitäten gängigerweise nicht vorkommen, dass da zumindest einige mehr sichtbar werden. Und je nach Schwerpunktsetzung sichtbar werden mit ihren Diskriminierungs- und Gewaltwiderfahrnissen oder mit ihrer Lebensfreude und dem, was möglich ist. Und dass die daraus erwachsenen Bedarfe und notwendigen professionellen Antworten in Pädagogik und sozialer Arbeit stärker wahrgenommen und umgesetzt werden können und dass auch mehr in der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften diese Themen Eingang finden. Ich denke weiter, dass meine Forschung hilft, unseren Blick zu sensibilisieren und für die Verantwortung, die Pädagogik, die pädagogischen Fachkräften und die eben auch pädagogischen Institutionen zukommt, die zu erkennen. Eine Verantwortung und Zuständigkeit, wenn es darum geht, Gewalt und Diskriminierung präventiv und intervenierend zu begegnen. Aber auch, wenn es mit Blick auf vielfältige Lebensweisen darum geht, ein Mehr an selbstbestimmten Leben zu ermöglichen und Vielfalt wertzuschätzen. Ich glaube, dass meine Forschung helfen kann zu verstehen, wie wichtig es ist, rauszugehen aus Geschlechterstereotypen, Zuschreibungen und aus normativen Annahmen. Im akademischen Bereich kann ich sagen, dass meine Forschung einige Diplom- und Masterarbeiten sowie Dissertationen zu vielfältigen geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen angeregt hat. Meine Erkenntnis- und Theoriebildung wird hier als Grundlage aufgegriffen, angewendet und weiterentwickelt. Und das ist wirklich sehr schön zu sehen. Und zum Beispiel hat Florian Christobal Klenk in einer wirklich hervorragenden Dissertation den Umgang von Lehrkräften mit vielfältigen geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen in der Schule untersucht und ihre Deutungsmuster herausgearbeitet. Und diese Deutungsmuster und die mit ihnen verbundenen Implikationen bieten neue wichtige Anhaltspunkte für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.
Was können Ihrer Meinung nach Nicht-AkademikerInnen von dieser Forschung lernen?
Na, ich denke, sie können angeregt sein, sich zu fragen, wo bin ich selbst in normative Annahmen verstrickt? Wie trage ich diese unreflektiert weiter? Wie bin ich dadurch womöglich indirekt beteiligt, ohne dass ich das will, Diskriminierung und Gewalt aufrechtzuerhalten oder zumindest eben dem nicht aktiv entgegenzutreten? Sie können erkennen, wie wichtig es ist, die eigenen Augen auch vor subtilen Aspekten von Gewalt und Diskriminierung nicht zu verschließen. Und ich denke, mit Blick auf vielfältige Lebensweisen regt meine Forschung vielleicht auch an, sich selbst Fragen zu stellen, wie, warum lebe ich eigentlich so, wie ich es tue? Wie ist mein Leben so geworden? Wie will ich leben? Will ich so leben? Was könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Also ich denke, dass Nicht-AkademikerInnen angeregt sein könnten, ja, auch einen eigenen Beitrag zu leisten, um Vielfalt wertschätzend möglich zu machen. Veränderndes Handeln beginnt ja bei Kleinigkeiten im Alltag, die eben einen Unterschied machen. Die Orientierungslinie Vielfalt von der Vielfalt ausdenken lässt sich ja auch im nicht-pädagogischen Alltag umsetzen. Vielleicht geht es manchen ZuhörerInnen des Podcasts ja so, dass sie diese Orientierungslinie mitnehmen möchten in ihren Alltag, beruflich und eben darüber hinaus und sich dadurch ja, zu veränderndem Denken und Handeln anregen lassen wollen. Ich denke, wenn es gut läuft, regt meine Forschung auch ja, an und trägt dazu bei, dass Nicht-AkademikerInnen einen insgesamt mehr wertschätzenden Umgang mit der Vielfältigkeit des menschlichen Lebens ja, entwickeln und eine Öffnung hin zu einem mehr an selbstbestimmten Leben. Das würde mich wirklich freuen.
Vielen herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre wirklich spannende Forschungstätigkeit. Zum Schluss noch die obligatorische Frage: Gibt es sonst noch irgendetwas, das Sie an dieser Stelle zum Schluss sagen möchten?
Gerne weise ich noch auf ein laufendes Forschungsprojekt hin, das ich 3 Semester lang beraten habe. Es heißt Gender 3.0 in der Schule. Es handelt sich um eine BMBF-Nachwuchsfördergruppe unter der Leitung von Tamás Füti. Es geht hier um Herausforderungen und Handlungsbedarfe im Bereich der Lehrkräfteausbildung angesichts dessen, dass es seit 2019 in Deutschland den 3. Personenstand divers gibt. Das Forschungsprojekt untersucht, welche Bedarfe sich daraus für die Inklusion von geschlechterdiversen SchülerInnen ergeben. Und systematisch wird analysiert, wie der Zusammenhang aussieht von Geschlechterdiversität, Schule und gleichberechtigter Bildungsteilhabe. Mehr Infos sind hier auf der Website der Uni Flensburg unter Gender 3.0 zu finden. Mehr fällt mir da, glaube ich, gerade nicht ein. Vielleicht doch noch, last but not least, mit Blick in die Zukunft entwickle ich gerade mit mehreren Kollegen zusammen ein Konzept für ein Promotionskolleg, um die Inhalte mit Blick auf Gender, Queer und Heteronormativitätskritik im Bereich von Pädagogik und sozialer Arbeit weiter auszubauen. Die Idee ist, ein Konzept bei einer Stiftung einzurichten, die dann Promotionsstipendien ausloben soll für Menschen, die eben zu diesen Fragen in diesem Themenspektrum vertiefend forschen und sich damit promovieren wollen. Das wäre für die Forschungslandschaft sicherlich ein großer Gewinn und auch unter dem Gesichtspunkt von Nachwuchsförderung eine tolle Sache. Aber das sind noch ungelegte Eier. Genau, und jetzt fällt mir, glaube ich, tatsächlich nicht mehr ein.
Mir bleibt an dieser Stelle noch übrig, Ihnen nochmals herzlich zu danken, dass Sie die Zeit genommen haben und uns diesen spannenden Einblick gegeben haben.
Ja, vielen Dank meinerseits für die anregenden Fragen. Es war mir wirklich eine Freude und ich wünsche allen alles Gute. Danke.
Das war Gender und mehr leicht gesagt. Wer jetzt noch tiefer in das Thema eintauchen möchte, findet weiterführende Links in den Shownotes. Beispielsweise zu 2 spannenden Büchern zu den Forschungsprojekten Vielbar und Jupp oder, wenn es nicht gleich ein ganzes Buch sein soll, ist der jüngst erschienene Artikel von Jutta Hartmann Gender ist immer der Fall, die Frage ist nur wie verlinkt. Und wer sich lieber einen Vortrag der Forschenden ansehen bzw. anhören möchte, findet auch da etwas Passendes in den Shownotes, und zwar einen Vortrag, der im Rahmen der Urbi Science Talks an der Uni Graz im Januar 2023 aufgezeichnet wurde. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.